Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Hallo liebe Zuschauer. Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie dafür kämpfen? Die Familie? Der Job? Vielleicht setzen Sie sich gegen Menschenhandel ein oder für die Obdachlosen am Bahnhof. Vielleicht kämpfen Sie auch einfach morgens gegen das Gefühl der Überwältigung an, das Sie nicht aus dem Bett kommen lässt. Aber würden Sie mit Gott kämpfen? Um Ihren Glauben kämpfen? Manchmal ist es ein Kampf, den eigenen Glaubensüberzeugungen treu zu bleiben und Gottes Versprechen zu erwarten. In der Bibel gibt es einen Mann, der auch mit Gott gekämpft hat. Dabei hat er sich sogar das Hüftgelenk ausgerenkt. Winfried Vogel, Pastor beim Hope Channel, verrät Ihnen in seiner Predigt, wie es dazu kam.
Es ist scheinbar gar nicht so einfach, das richtige Bild von Gott zu haben. Das heißt, zu wissen, wie dieser Gott wirklich ist und worauf es eben tatsächlich ankommt. Da gibt es doch etliche Leute, die meinen, das ist so ähnlich wie bei den Eltern zu Hause. Wenn das Kind sich richtig verhält, wenn es regelkonform lebt, dann ist alles okay. Das Kind ist brav, die Eltern sind zufrieden. Viele übertragen das auf Gott und meinen, Gott ist zufrieden, wenn alles gut läuft in meinem Leben, wenn ich mich an die Regeln halte, sprich an seine Gebote. Und wir denken da unwillkürlich, wenn wir die Bibel ein wenig näher kennen, an diesen reichen jungen Mann, der zu Jesus kam eines Tages und ihn fragte, wie kann ich denn ewig leben? Das war eine sehr wichtige Frage für ihn. Und Jesus schaut diesen jungen Mann an und sagt, halte die Gebote. Und er entspricht damit genau der Vorstellung, die die meisten Leute damals hatten und der Vorstellung, die wahrscheinlich heute immer noch Leute haben. Halte die Gebote, und er bezieht sich auf die zweite Hälfte der 10 Gebote. Also da wird das Sozialverhalten angesprochen. Ich sollte niemanden übervorteilen, ich sollte niemanden bestehlen, egal was es ist, ich sollte nicht lügen. Und der junge Mann antwortet, das habe ich alles gemacht. Von jung auf, als ich Kind war, ich habe immer mich an die Regeln gehalten. Aber er spürt, irgendetwas fehlt ihm. Das ist es nicht, was Gott eigentlich will. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, in dem ersten großen Teil der Bibel, die dieses häufig gängige Bild von Gott viel differenzierter ausfallen lässt, es eigentlich auf den Kopf stellt. Und das ist eine Geschichte, die findet sich im ersten Buch Mose. Und sie beginnt in Kapitel 25. Es ist die Geschichte von zwei Menschen. Und interessanterweise beginnt diese Geschichte schon bevor diese beiden Menschen geboren werden. Es handelt sich um Zwillinge. Und die Mutter, Rebekka, die Frau von Isaak, dem verheißenen Sohn von Abraham, kann 20 Jahre lang keine Kinder bekommen. Und Isaak, ihr Mann, betet zu Gott und sagt, lieber Gott, gib uns Kinder. Es geht ja schließlich um die Verheißung, dass aus Abraham und aus mir ein großes Volk werden soll. Schließlich wird Rebekka nach 20 Jahren schwanger. Man kann sich vorstellen, wie froh sie war, wie sie sich gefreut haben auf dieses Kind. Aber dann stellt sie fest, irgendetwas stimmt nicht in ihrem Bauch. Und sie geht zu Gott und sie fragt Gott, was ist da los? Warum bin ich da schwanger geworden? Eigentlich sollte ich mich ja darauf freuen, aber etwas stimmt da nicht. Und dann sagt Gott, in deinem Leib sind zwei Völker. Und da erfährt sie, sie bekommt Zwillinge, das sind zwei kleine Menschen in ihrem Bauch. Aber die streiten schon im Mutterleib miteinander. Und dann kommt die wichtige Nachricht von Gott an Rebekka. Der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Das war ungewöhnlich. Eigentlich war ja immer der Ältere derjenige, der den größten Segen bekam, den doppelten Segen vom Vater und damit auch den Clan weiterführte, die ganze Sippe. Der war derjenige, der tatsächlich dann der Herrscher war. Aber jetzt sollte es andersherum sein? In 1. Mose 25 wird uns dann die Geburt geschildert. Es wird uns gesagt, der eine, der Esau genannt wurde, war ein Jäger. Und der andere, der Jakob, war eher ein Hirte. Er blieb eher bei den Zelten. Er war häuslicher veranlagt. Und wir werden auch darüber informiert, dass der Vater Isaak mehr den Esau, den wilden Jäger, liebte und Rebekka, die Mutter, mehr den häuslichen Jakob liebte. Und dann kommt es eines Tages zu dieser großen Situation, wo Esau von der Jagd heimkehrt. Sie sind beide offensichtlich herangewachsen, sind jetzt schon junge Erwachsene. Und er ist hungrig, er ist müde. Und Jakob ist offensichtlich mit dem Richtigen zur Stelle. Er hat eine Mahlzeit vorbereitet. Und er schlägt seinem Bruder vor, du kannst diese Mahlzeit gerne haben, du bist ja hungrig. Aber wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und Esau sagt, was schere ich mich um das Erstgeburtsrecht? Ich will jetzt essen, ich habe Hunger. Und so verkauft Esau, der Ältere, sein Anrecht auf den doppelten Segen, den er eigentlich bekommen soll, am Ende von Isaaks Leben, wenn der Vater seine Söhne segnet. Er verkauft dieses Anrecht auf den doppelten Segen für eine Mahlzeit, die Jakob ihm gekocht hat. Und damit beginnen eigentlich die Probleme. Es kommt, wie es kommen muss. Es kommt tatsächlich die Zeit, das wird uns in den weiteren Kapiteln geschildert, dass Isaak alt und hinfällig wird und jetzt konkret darüber nachdenkt, wie er seine Söhne segnen kann, bevor er stirbt. Und ein wichtiges Detail wird uns mitgeteilt. Isaak ist sehbehindert geworden. Er kann nicht mehr alles so klar erkennen. Und dann hört Rebekka eines Tages, wie Isaak zu seinem Sohn Esau, dem Jäger, sagt, geh doch hinaus, jage mir ein Tier und bringe es und bereite es mir zu, so wie ich es am liebsten mag. Und Esau wird ganz aufgeregt. Jetzt kommt der große Moment, wo ich gesegnet werde von Isaak, meinem Vater. Und er geht hinaus auf die Jagd. Und das dauert natürlich eine Weile. Und in der Zwischenzeit ruft Rebekka ihren Lieblingssohn Jakob zu sich und sagt, Jakob, das ist deine Chance. Und wahrscheinlich haben sie beide miteinander diesen listigen Plan ausgeheckt. Rebekka weiß natürlich, wie die Mahlzeit am besten zuzubereiten ist, die Isaak, ihr Mann, liebt. Gesagt, getan. Und sie rät Jakob, verstell deine Stimme. Bring jetzt diese Mahlzeit deinem Vater. Und Esau ist ja rauer auf seiner Haut, er ist behaart. Wir legen dir Felle auf die Arme, sodass dein Vater es nicht merkt, dass du nicht Esau bist. Und dann sagst du einfach, hier bin ich, Vater, dein Sohn Esau. Und dann wird er dir den doppelten Segen geben. So wie Gott es ja gesagt hat, du, der Jüngere, wirst über den Älteren herrschen. Und so geschieht es tatsächlich. Wir fragen uns natürlich, wie kann das gehen, dass der Vater Isaak das nicht merkt? Aber da kommen auch Zweifel auf und er fragt noch mal nach. Und der Erzähler in 1. Mose, der will das offensichtlich betonen, dass hier Zweifel im Spiel war. Und er will auch betonen, dass Jakob veranlasst wird, wirklich zu lügen und zu betrügen. Und er versichert seinem Vater, ja, ich bin dein Sohn Esau. Und der Vater lässt sich überzeugen. Und er gibt seinem Sohn Jakob, dem Jüngeren, den doppelten Segen, der eigentlich seinem Bruder gegolten hätte. Und die weitere Geschichte liest sich wie ein dramatischer Roman. Esau kehrt zurück zu den Zelten. Seine Jagd war erfolgreich. Er hat genau das richtige Tier erbeutet. Und er hat es zubereitet, genauso wie der Vater es will. Und er kommt ins Zelt und sagt, hier bin ich und ich habe das zubereitet, was du wolltest. Jetzt segne mich. Und wir können uns vorstellen, wie plötzlich Stille herrscht. Und Isaak fragt, du bist mein Sohn Esau, aber du warst doch gerade hier. Ich habe dich doch gerade gesegnet. Wir können uns, denke ich, lebhaft vorstellen, was dem Esau durch den Kopf gegangen ist. Und wir wundern uns als Leser dieses Berichts, dass scheinbar seine Erinnerung getrübt ist. Hat er das vergessen, dass er seinem Bruder Jakob sein Erstgeburtsrecht und damit das Anrecht auf den doppelten Segen verkauft hatte für eine Mahlzeit damals, als er hungrig von der Jagd nach Hause kam? Hat er das vergessen? Hat er das verdrängt? Wollte er das nicht wahrhaben? Scheinbar war ihm doch dieses Erstgeburtsrecht nicht wichtig. Er wollte es nicht mehr haben. Jakob wollte es unbedingt haben. Das Problem war nur, er hat es mit einer List, mit Manipulation bekommen. Wir können uns vorstellen, dass Esau in diesem Moment wirklich wütend wurde. Und Esau schwört in diesem Moment, ich werde ihn umbringen. Ich werde meinen Bruder umbringen für diesen Betrug. Und dann erleben wir, wie Esau vor seinem Vater niederkniet und ihn anfleht und sagt, Vater, hast du nicht noch einen Segen übrig für mich? Und der Vater sagt, ja, ich habe noch einen Segen für dich, aber nicht mehr den Segen, den ich eigentlich vorgesehen hatte für dich, denn den hat dein Bruder Jakob schon bekommen und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Jakob muss fliehen. Es ist völlig klar, Esau trachtet ihm nach dem Leben. Nach diesem Betrug ist da keine Chance auf Versöhnung. Jakob flieht. Und er flieht weit weg. Und dann haben wir dort im ersten Mosebuch eine sehr interessante Begebenheit. In Kapitel 28, da heißt es in Vers 10, Jakob ist auf der Flucht. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte, legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Vers 13. Und der Herr stand oben darauf und sprach. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Erstaunlich. Da haben wir einen Lügner und Betrüger, der auf der Flucht ist vor seinem Bruder, weil er den betrogen hat. weil er sich den Erstgeburtssegen erschlichen hat und er rastet für die Nacht und plötzlich sieht er eine Himmelsleiter und er sieht die Engel auf und niedersteigen und Gott bekennt sich zu ihm, zu diesem Lügner. Er sagt, ich bin mit dir, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde alles tun, was ich dir zugesagt habe. Ein interessantes Detail in dieser langen Geschichte von Jakob. Jakob zieht dann weiter zu seinen Verwandten. Er wird von seinem Onkel Laban dann auch wieder betrogen. Eine lange Geschichte. Er muss lange für seine geliebte Frau arbeiten. Und da wird er eben von seinem Onkel betrogen. Und als Jakob dann schließlich selber Besitz angehäuft hat, eine große Familie hat, da kommt der Tag, an dem er sich selbstständig machen will. Und er zieht weg von seinem Onkel. Er will wieder zurück in das ursprüngliche Land. Und dann wird ihm angesagt, dein Bruder Esau kommt dir entgegen. Und nicht allein, er kommt mit 400 Mann, mit 400 bewaffneten Leuten, ist er auf dem Weg, dich zu treffen. Was macht Jakob jetzt? Kommt es jetzt zum Showdown zwischen den beiden verfeindeten Brüdern? Jetzt wird der Betrüger endlich seiner gerechten Strafe zugeführt? Was passiert jetzt? Jakob hat Angst. Verständlicherweise. Jakob weiß nicht, was er noch machen soll. Wie komme ich jetzt aus dieser Nummer raus? Wie kann ich mich und meine Familie schützen? Wie kann ich verhindern, dass es da vielleicht sogar ein Blutbad geben wird? Dass Esau, mein Bruder, zumindest meine Tierherden dezimiert und vielleicht sogar an mein eigenes Leben geht, weil er mich hasst, weil er mich verachtet für das, was ich ihm angetan habe. Der Einzige, an den er sich noch halten kann in seiner Angst, ist Gott, trotz allem. Und dann kommt es in Kapitel 32 zum Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Kapitel 32 im 1. Mosebuch, Abvers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht. Und das ist genau die Nacht, bevor er selber über den Fluss gehen kann, den sie überqueren müssen. Er hat schon Geschenke vorausgeschickt, um seinen Bruder zu besänftigen, aber er ist sich nicht sicher, ob ihn das wirklich besänftigen wird. Und er hat schon seine Familie und seine Herden vorausgeschickt und er ist zurückgeblieben. Und er nimmt seine beiden Frauen, Vers 23, beide Mägde, seine 11 Söhne und zieht an die Furt des Jabbok. Vers 24, er nahm sie, führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Jakob allein. In der Erwartung seines Bruders, der Hass erfüllt ihm entgegenkommt und er weiß nicht, was passieren wird. Und da passiert jetzt etwas ganz Überraschendes, etwas Erschreckendes. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Vers 26. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist ein großes Rätsel und es hat schon viele Kommentatoren der Bibel beschäftigt, um wen es sich hier wohl handelt, der mit Jakob ringt. Aber nach allem, was wir hier in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt erfahren, muss es sich um ein übernatürliches, ein himmlisches Wesen handeln. Es ist wahrscheinlich ein Engel Gottes oder es ist Gott selbst. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da kämpft einer mit Jakob und Jakob kann ihn nicht bezwingen. Und dieser Mann bezwingt ihn auch nicht. Es scheint ein fairer Kampf zu sein zwischen zwei gleich Starken. Und doch merken wir an der Schilderung hier in diesen Versen, dass der andere, der Unbekannte, eine besondere Stärke hat, gegen die Jakob nicht an kann. Und ihm wird die Hüfte verrenkt und Jakob hinkt ab diesem Zeitpunkt. Und es entspinnt sich ein kleines Gespräch hier zwischen den beiden. Vers 28, er, der Unbekannte, sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Jakob, das war sein Name, der Fersenhalter. Denn so hatte er schon versucht, aus dem Mutterleib zu kommen, dem er sich an der Ferse seines Bruders festhielt. Aber der Name bedeutet eben auch Betrüger. Klar, so hatte er sich eingeführt. Er war der Listige. Ich heiße Jakob. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich wie ein Eingeständnis klang. Ich bin der Jakob. Da steckt alles drin, was da bisher passiert ist. Und jetzt kommt die Antwort dieses Unbekannten. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Genau das bedeutet dieser Name. Phnuel, Phnuel, das Angesicht Gottes. So hat es Jakob empfunden. Ich habe hier Gott getroffen, ich habe mit Gott gekämpft. Und dann heißt es in Vers 32, und dieser Vers erinnert uns an das, was wir schon in Kapitel 28 gelesen hatten, vor diesem Erlebnis mit der Himmelsleiter. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Da war sie untergegangen, jetzt geht sie ihm auf. Der Erzähler will hier etwas andeuten. Ein neuer Tag bricht an. Wie ist das passiert? Jakob hatte mit Gott gekämpft und Jakob bekommt einen neuen Namen. Er soll nicht mehr der Betrüger, er soll nicht mehr der Fersenhalter heißen, er soll Israel heißen und damit ist der Name geboren für ein ganzes Volk ab diesem Zeitpunkt. Hier setzt eine neue Geschichte ein für Jakob und für alle, die nach ihm kommen. Ich finde es sehr bedeutsam, dass wir an dieser Stelle nicht nur etwas über den Jakob oder den Esau oder Rebekka und Isaak lernen, sondern eigentlich sind diese Geschichten aufgeschrieben, damit wir etwas über Gott lernen. Was ist das für ein Gott? Ein Gott, der einem Lügner und Betrüger in einer besonderen Vision erscheint und ihm alle Zusagen gibt, die er braucht in dieser Situation, ganz alleine auf der Flucht, Angst vor seinem Bruder. Und Gott lässt ihn den Himmel offen sehen und sagt, Ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde alles erfüllen, was ich deinen Vätern und dir zugesagt habe. Und dann diese Situation, wo er plötzlich erfährt, sein Bruder kommt und er kommt mit bewaffneten Leuten und wahrscheinlich geht es mir jetzt an den Kragen. Und er schickt alle schon über den Fluss und er bleibt allein zurück und plötzlich kämpft da einer mit ihm. Vielleicht hat Jakob sogar gedacht, das ist mein Bruder, das ist wahrscheinlich Esau und er wird mich jetzt umbringen. Aber stattdessen ist es ein himmlisches Wesen. Stattdessen ist es Gott, der mit ihm kämpft. Und Gott überwindet ihn nicht einfach so. Gott zwingt ihn nicht. Gott achtet den Jakob und seinen freien Willen. Und er spürt, Jakob ist ihm gegenüber nicht gleichgültig. So wie Esau, der kein Interesse hat, ob er jetzt das Erstgeburtsrecht hat oder nicht, ob er den Segen jetzt wirklich hat oder nicht. Später wollte er ihn dann, aber vorher hat er das nicht wirklich geschätzt. Jakob ist wirklich interessiert an Gott und dem, was er versprochen hat. Das ist jemand, der mit Gott kämpft. Und das ist das Fazit, das ich aus dieser Geschichte gerne ziehen möchte. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die uns in dieser Geschichte entgegentritt. Gott liebt diejenigen, die bereit sind, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ja, die sogar bereit sind, mit ihm zu kämpfen, weil sie Interesse an ihm haben. Sie lassen nicht los. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in Ihrem Leben. Vielleicht sind Sie enttäuscht von Gott. Vielleicht sind Dinge nicht so gekommen, wie Sie es erhofft haben. Vielleicht haben Sie mit Dingen in Ihrem Leben zu kämpfen, die wie Mauern vor Ihnen stehen, wie Berge, die nicht zu bewältigen sind. Die gute Botschaft aus dieser Geschichte ist, geben Sie nicht auf. Bleiben Sie an diesem Gott dran. Auch wenn Sie ihn scheinbar nicht sehen und nicht hören können, auch wenn er sich scheinbar verborgen hält vor Ihnen, er ist trotzdem da. Und er liebt es, wenn Sie sich mit ihm auseinandersetzen. Wenn Sie ihm klagen, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, was los ist und wo bist du, Gott? Wo bist du? Ich möchte dich gerne wieder erleben. Und ich bin sicher, Gott würdigt eine solche Haltung. Er möchte sich gerne zeigen. Aber das kann er nicht dann, wenn wir ihm gleichgültig die kalte Schulter zeigen. Da ist keine Beziehung mehr möglich. Aber wenn wir dranbleiben und wenn wir bereit sind, Fragen zu stellen und ihm die Gelegenheit geben, sie auch zu beantworten, auf seine Weise, wenn wir offen sind für die Art und Weise, wie er unsere Fragen beantwortet, dann bin ich überzeugt davon, dann wird dieser Kampf mit einem Segen enden, so wie bei Jakob. Ich lade Sie ein, dass wir noch miteinander ein Gebet sprechen. Unser Gott, was bist du für ein Gott? Du wendest dich einem Lügner und Betrüger zu. Du hältst zu ihm. Und du freust dich darüber, dass er an dir dranbleibt und dass er bereit ist, sich mit dir auseinanderzusetzen, mit dir zu kämpfen. Und du segnest ihn, weil du es liebst, wenn Menschen an dir dranbleiben. Ich bitte dich herzlich für einen jeden von uns, für jeden, der jetzt diese Predigt sieht oder hört, und für mich selbst, dass wir es immer mehr lernen, an dir dran zu bleiben, nicht aufzugeben und darauf zu warten, dass du uns segnest, so wie nur du es tun kannst. Danke dafür, in deinem Namen. Amen.